Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NewgirlCast. Und wir sind heute in einer etwas anderen Besetzung unterwegs. Und damit begrüße ich erstmal Andi natürlich.
Hallo.
Und wir haben heute nicht Garrett am Start, der ist ein bisschen kränklich. Heute haben wir Phil dabei.
Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag.
Und ihr kennt ja Phil auch mittlerweile schon und ihr werdet ihn vielleicht auch immer öfters mal hier hören. Also mal schauen.
Für alle, die jetzt denken, Garrett klingt irgendwie anders.
Aber keine Sorge, Garrett kommt auch wieder.
Ja, hoffentlich.
Hoffentlich.
Das hoffen wir doch sehr.
Auf jeden Fall. Aber ihr werdet nicht zu lange Phil vermissen müssen, denn übernächste Folge ist ja schon wieder Retro-Zeit und da sind wir ja wieder das unschlagbare Doppel.
Oh ja, auf jeden Fall.
Freue ich mich schon
drauf. Das dynamische Duo.
Ja.
Das dynamische Retro-Duo. Aber auch sehr cool. Ich höre dann die Folgen gerne. Also ich höre mir die Folgen immer an, wo ich nicht selber dabei bin.
Ich höre mir alle Folgen an.
Ich weiß, du musst ja auch uns schneiden. Du musst, wenn wir wieder Stuss reden, musst du ja wieder rausschneiden.
Ja, ja.
Passiert zum Glück nicht so oft.
Das stimmt. Und das ist gar nicht so ein großer Zufall, dass Phil heute dabei ist, denn ihr habt euch heute getroffen, aber dazu mehr dann im analogen Ödland, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Wollen wir rüber?
Analoges Ödland.
Ja, wo wart ihr denn heute Schönes? Wie seid ihr euch denn über den Weg gelaufen?
Ja, wir waren in Mannheim. Und da war Animagic. Wir waren natürlich... Ach, Animagic ist... Wenn ihr nach den Ticketpreisen schaut, empfehle ich euch, tut's einfach nicht. Es tut einfach nur weh, wie teuer diese Tickets geworden sind. Alter Schwede, die wollen 70 Euro für ein Tagesticket haben. Da denke ich mir so, nein. Aber man muss sagen, Mannheim, wunderschön. Der Park, da ist auch immer viel los im Park. Wie bei vielen Cons, die einen Park direkt nebendran haben. Mit Rosengarten und Wasserturm. War schon sehr cool.
Also die Süddeutschen, die werden es wahrscheinlich wissen, der Wasserturm ist auch das Wahrzeichen der Stadt Mannheim. Hm. Und da herum ist ein sehr schöner barock angehauchter Rosengarten und das lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren, auch wenn nicht Animagic ist. Aber ja. Wenn Animagic ist, natürlich nochmal dreimal mehr, mindestens.
Also ihr seid im Prinzip nicht drinne gewesen, ihr habt euch drumherum aufgehalten.
Genau, wir waren im Park. Das, wie schon gesagt, das lohnt sich halt besonders, wenn die Tickets halt so.
Habt ihr noch irgendwelche schönen Sachen von der Animagic? Aber ihr habt da einfach nur einen schönen Tag verbracht wahrscheinlich.
Ja, also
könnt ihr über die Messe gar nicht viel erzählen eigentlich.
Über die Messe können wir gar nicht viel erzählen. Also Park draußen ist immer schön. Da sind auch ganz viele Cosplayer, machen tolle Fotos. Genau, also wie schon gesagt, das für so einen spontanen Trip haben wir einfach mal gesagt, komm, packen wir ein paar Leute ins Auto, fahren mal nach Mannheim.
Cool. Dann marschieren wir mal rüber und klären mal, worum es heute überhaupt geht.
Genau.
Worüber sprechen wir denn heute?
Ja, heute wird's um die NCR gehen. Und... ja, wir haben ja schon über die NCA im Prinzip gesprochen. Also wir haben ja schon eine ganze Folge der NCA gewidmet. Also werden wir uns da ein bisschen kurz fassen, wenn es darum geht, was ist überhaupt die NCA? Hört einfach in Folge 13 rein, eine wunderbare Folge, um euch nochmal ein bisschen abzuholen, was die NCA ist. Aber im Prinzip reden wir jetzt hauptsächlich um die NCA, natürlich in Fallout New Vegas. Da hat sie ja auch nochmal einen Riesenauftritt und tritt auch nochmal ein bisschen anders auf wie in den ersten Spielen. Weil es hat sich ein bisschen was getan in den Jahren. Wir haben ja schon also Fallout 2 war die NCA ja schon sehr wichtig. Da ist sie ja auch aufgetreten. War halt ja auch relativ lokal erstmal unter Präsident Tandy. Und hauptsächlich in Nordkalifornien. Und sie haben sich halt dann weiter expandiert, irgendwann halt nach Nemohave und New Vegas. Und da sind wir jetzt. Also das Fallout 2 spielt ja 2041. Und wir sind jetzt in New Vegas 2241 und in New Vegas sind wir 2281. Also in den 40 Jahren hat sich bisschen was getan. Und man muss ja dazu sagen, eine der wichtigsten Sachen, die dazwischen passiert sind, die auch wichtig sind für für die ganze Lore der NCA, ist ja die Schlacht um den Hoover Damm. Also die erste Schlacht, muss man ja sagen. Damals war es erstmal die einzige Schlacht. Also gegen die Caesars Legion 2277. Das Datum wird auch noch später ein bisschen wichtig. Aber genau, so viel zu der also groben Richtung der NCA, die ist natürlich immer noch sehr bürokratisch und ja, militärisch erschöpft ist sie leider dann auch in der Mojave, weil halt ja die Mojave halt schon von anderen Leuten besetzt sind und das finden die NCA halt nicht so geil, die da versucht, Ordnung reinzubringen. Aber gut. Ich habe ja über den Hoover Damm schon gesprochen.
Der Look ist auch einfach so gut in New Vegas, ne? Also ich
Ja.
liebe einfach, wie das so durchdefiniert wurde und diese Rüstung und so. Ich finde das zu geil.
Es ist so
Ich finde das so,
schön.
so schön. Da kann man, wenn man richtig gute NCA-Rüstung im Cosplay sehen möchte, sollte man auf jeden Fall mal Artel Alexeva auschecken. Ivan Alexev ist, der baut so Props halt, aber halt so krass akkurat. Der baut halt NCA-Rüstung und sowas und es sieht einfach so fucking gut aus, ne? Das
Also der
glaube
Style
ich.
ist halt einfach. Man muss ja sagen, dass was man immer als Courier sieht und bezeichnet, ist ja eigentlich ein NCR Ranger, wenn ich mich richtig. Ranger, oder?
Ja.
Ranger ist richtig, ne? Und der Look ist einfach auch so großartig. Der ist so bezeichnend. Aber auch die normalen Truppen mit dem Lederharnes und dem zweiköpfigen Bären drauf.
Ja, ich will gerade sagen, ich finde den, also ich mag die NCR Ranger vom Look her gar nicht so mega. Die sind mir ein bisschen zu edgy, ein bisschen
Das
zu bemüht
stimmt.
cool. Und da finde ich die normalen NCR Trooper finde ich so mega geil. Ich finde, das ist so
Mit
einer
der
meiner
Fliegerbrille.
liebsten Looks und diesem geilen Helm auf, einer meiner
Genau.
liebsten Looks im ganzen Fallout-Universum.
Finde
Finde die
ich
Federal
sehr
Armor
schön.
bei den Rangern mit dem Hut finde ich auch sehr viel cooler einfach als diese Combat Armor mit dem Helm und so.
Ja, mit dem Helm und dem Trenchcoat, das ist ein bisschen too much, finde ich. Aber das ist natürlich auch sehr ikonisch und am Ende auch Geschmackssache.
Ja, genau. Aber Phil, was kannst du uns noch was über die Schlacht über den Hoover Damm erzählen?
Ich würde vorher eine kurze Anmerkung nochmal. Du hattest
Natürlich.
Nordkalifornien bei der NCA gesagt, aber ich bin mir sicher, du meintest Südkalifornien. Weil also die Basis ist ja eigentlich Südkalifornien von der NCA, also mit
Okay,
Shady
ich
Sands
hab's
und
nicht
den
so.
Boneyard und so, alles gut. Weil also ich merke es mir auch immer mit der, also Fallout 1 spielt ja in Südkalifornien und Fallout 2 quasi dann großteils in Nordkalifornien. Und genau, also zwei. So kann man es sich ganz gut merken. Und Fallout 2, die Karte, die geht ja dann auch nach Oregon und Nevada und so rein.
Oh Gott,
Und
ich habe da auch noch nicht so den Überblick von den ganzen Orten.
ja, es ist auch nicht ganz so einfach, natürlich. Ich habe da schon, ich kann da leicht autistische Züge entwickeln, was so die Geografien und so angeht. Aber genau, also die Schlacht vom Hoover Dam oder die erste Schlacht vom Hoover Dam, wie sie dann später genannt worden wird, war eben zwischen der NCA und Caesar's Legion. Und zwar haben beide, also die NCA hat im Grunde den Hoover Dam besetzt, aus dem Grund, weil also der Hoover Dam, das ist, ich glaube sogar einer, wenn nicht der größte Staudamm, das ist ein sogenannter Bogen, Bogengewichtsstaudamm nennt sich das, oder Bogengewichtsstaumauer. Und das ist quasi der Colorado River, der da gestaut wird, wenn ich nicht falsch informiert
Ich
bin.
glaube, ich, du bist richtig, ja.
Ja, das ist der Colorado River.
Genau, ne? Und der produziert halt Strom. Und gerade die NCA, die ja sich entwickelt hat, quasi von den sehr bescheidenen Anfängen zu eigentlich ja die einzige Fraktion, vielleicht sogar im Ödland, die sowas wie eine funktionierende und wachsende Wirtschaft hat. Da ist Strom natürlich ein riesengroßes Thema. Das ist ja auch, das wird ja später sicherlich irgendwann noch kommen, der Grund, warum sie in Helios One sitzen und warum es da diese ganze Geschichte drum gegeben hat. Und im Grunde genommen hat deswegen die NCA den Hoover-Damm besetzt, und die Legion, die willen eigentlich, wollen die den Hoover-Damm nur, damit die NCA den nicht hat. Die haben eigentlich gar keine Verwendung dafür. Und die haben dann im Grunde versucht, den zu erobern, indem sie ihn gestürmt haben. Der damalige Legat war Joshua Graham, der also Malpais-Legat. Und die NCA war aber, hat das relativ clever gemacht und hat denen eine Falle gestellt. Und zwar haben sie die angrenzende Stadt Boulder City mit Dynamit und Sprengstoff vollgestopft und haben dann im Grunde die Legion rankommen lassen und haben sich dann zurückgezogen und haben dann im Grunde Boulder City gesprengt. Und
Ja,
dadurch
deswegen
hat
sieht
die.
Boulder City auch so aus, wie sie es aussieht
Genau, das
im
ist.
Fallout.
Da hat es gut eingeschlagen, sagen wir es mal. Sagen wir es mal so, wie Homer Simpson sagen würde, da brauchen wir eine Menge Feuerwerkskörper, um da wieder aufzuräumen. Und ja, die NCA hat allerdings auch sehr schwere Verluste gehabt, weil auch nicht mehr alle aus Boulder City rausgekommen sind und die Legion da auch sehr mit Nachdruck gestürmt ist und so. Allerdings haben sie trotzdem die Schlacht erstmal verloren. Caesar war auch mächtig angepisst und hat dann erstmal seinen Legaten Joshua Graham gefeuert, indem er ihn angezündet und in den Grand Canyon hat werfen lassen, wie man das halt bei der Legion so macht.
Ganz normal.
Das Feuer im Herzen brennt stärker als das Feuer außenrum, oder wie war das?
Genau, ja, irgendwie sowas hat er gesagt. Das ist auch aber ja, normaler Dienstag bei der Legion.
Wollte gerade sagen,
Und
ja.
genau, und die Legion hat sich aber nicht im Grunde dann zurückgezogen, sondern ist im Grunde auf ihrer Seite des Colorado Rivers, also im Grunde auf der Arizona-Seite dann geblieben. Und seitdem ist das halt im Grunde so ein bisschen so ein Abnutzungskrieg, also War of Attrition, wie man sagen würde. Also im Grunde genommen hält halt die NCA in der Mojave mehrere Außenposten. Die Legion ist halt auf der anderen Seite des Colorado, schickt immer wieder Raiding-Partys über den Fluss, um halt Überfälle zu machen, um Leute zu kidnappen und zu versklaven. Und hat im Grunde so ein bisschen den Vorteil, dass, ja, man weiß es nicht ganz sicher, aber also ich würde mal sagen, die Handlung liegt nahe, dass die Legion einfach mehr Leute hat, irgendwie, aus denen sie zehren und rekrutieren kann. Und dass die NCA einfach das große Problem hat, also die Legion hat halt auch den Vorteil, dass sie im Grunde nur das haben, was sie bei sich tragen, und sie leben so mehr oder weniger vom Land. Und die NCA ist halt im Grunde, das ist halt ein wirtschaftlicher Staat, die brauchen ein Nachschubsystem. Deswegen ist ja auch die Powdergänger, die in der Folge davor ja angesprochen worden sind, spielen so eine wichtige Rolle, ja, um die Eisenbahn in Schuss zu halten, die eine sehr wichtige Rolle im Nachschub der NCA spielt. Und die haben halt das Problem, die müssen halt im Grunde aus ihrem Kern landen, aus Südkalifornien, aus Nordkalifornien alles ranschaffen. Und haben halt auch einfach das Problem, dass sie immer doch sehr hohe Verluste haben, nicht unbedingt nur durch Kampfhandlungen, sondern auch irgendwie durch Krankheiten etc., Mangelernährung. Und halt auch, also es ist halt nicht nur die Legion, die für sie zum Problem wird. Also sie haben mehrere, es gibt mehrere Gangs, die ihr Unwesen treiben, die Khans unter anderem, die Vipers und dann die Fiends, die ja auch so ein bisschen in der Fallout-Serie genamedroppt werden und die in Fallout New Vegas eine sehr große Rolle spielen und der NCA mächtig Ärger bereiten. Dann haben sie noch ein bisschen eine politische Situation mit Mr. House. Und ja, also es sieht alles nicht so gut aus für die Legion, und das macht sich auch bemerkbar. Die Moral ist nicht gerade gut bei der Truppe, die Versorgungslage ist nicht gerade gut. Es gibt ja noch einen anderen Trading Post, da kann man sich mit dem ehemaligen NCA-Soldaten unterhalten, der einem dann erzählt, dass die neuen Rekruten, die jetzt kommen, die bekommen nicht mal mehr eine Rüstung. Das ist auch tatsächlich lustiges Detail, wenn man die habt ihr auch in der letzten Folge erwähnt, dieser Ranger, der da steht, wo die gekreuzigt worden sind, der dann sagt, ja, wir müssen die erschießen, der hat ja auch zwei Trooper bei sich. Wenn man sich die Trooper genauer anguckt, die haben keine Rüstung an.
Also mal genauer hingucken bei den
Genau, und
Leuten.
das ist alles nicht so gut für die NCA. Und der aktuelle Präsident der NCA, Präsident Aaron Kimball, der ist wahrscheinlich auch nicht so sehr begeistert.
Nee, das ist halt so ein, also ich finde dieses Storytelling da extrem gut, weil halt so gezeigt wird, okay, wir haben jetzt in der Fallout-Reihe lange nichts mehr von der NCA gehört quasi. Und man kennt diese NCA halt als dieses aufstrebende Ding, die irgendwie Ordnung und Zivilisation bringen. Und da stolpern wir dann 40 Jahre später rein und man sieht halt, dass nicht immer alles so rund läuft und wo anfangs noch Ideale und sag ich mal so strahlende Figuren wie Tandy waren, ist das Ganze so, also das Fundament kriegt Risse sozusagen, ne? Umso größer und aufgeblasener das Ganze wird, umso schwieriger wird das Ganze auch irgendwie in Schach zu halten. Vor allen Dingen, wenn dir dann auch noch so Sympathieträger wegfallen, ne?
Man sieht es ja, so größer ein Staat wird, desto schwieriger wird er halt zu regieren, weil
Ja,
man halt
genau.
auch gucken muss, wie man Sachen von A nach B kriegt, wie man Informationen austauschen kann. Und Fallout hat halt nicht so viele. Also die sind ja technisch ja zurückgeworfen worden durch die Bomben.
Total. Und ich meine, die NCA befindet sich eigentlich in einem permanenten Kriegszustand, ne?
Ja,
Also
voll.
sie
Das
haben
ist
halt
halt.
auch natürlich, also sie sind halt im Grunde von einem, sage ich mal, kleinen Stadtstaat jetzt im Grunde zu einer Kolonialmacht geworden, der halt im Grunde immer weiter expandieren muss, um sich halt im Grunde selbst am Laufen zu halten.
Genau.
Ja.
Und für alle, die sich jetzt fragen, wer ist denn Legion, Legion, was ist das? Keine Sorge, kommen wir nächste Folge zu. Wir versuchen ja New Vegas so durchzuarbeiten, wie man selber standardmäßig da durchläuft. Und genauso ist man halt auch am Anfang in New Vegas. Es wird immer irgendwas gedroppt und man hat überhaupt gar keine Ahnung, worüber die Leute sprechen, ne?
Aber es wird alles mit der Zeit immer mehr aufgeklärt. Das finde
Ja,
ich ja das
genau, aber
Schöne.
das finde ich bei New Vegas, fand ich beim ersten Durchgang. Es war einfach so viele Informationen. Man wusste im Prinzip überhaupt nicht, okay, was geht hier eigentlich ab, ey?
Aber irgendwann fällt halt immer, ich finde diesen Moment, wo du dann merkst, deswegen. Also dieses Groschenfallen-Moment, Momente, ich liebe das einfach.
Ja, auch bei Mehrfachdurchgängen, dass du dann andere Sachen wieder schnallst und dann so, ah ja, okay. Und ich hatte, also nächste Folge sprechen wir über Nipton. Da habe ich ja mit Phil letztens im Discord auch mein Screen geshared und hat mir da auch noch wieder Sachen gezeigt, die ich nicht kannte. Also echt immer wieder spannend. Genau, die NCR fungiert eher als ein Besatzer, als eine souveräne Regierung. Also das nimmt man, finde ich, auch in New Vegas extrem doll wahr. Also die Bevölkerung ist auch alles andere als begeistert meistens, wenn man sie auf so politische Themen anspricht. Und was Phil schon meinte, du hast halt quasi einen Staat, du brauchst Versorgungslinien, ne, Nachschubslisten und die NCA wirkt halt so ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, ne? Also, wo die NCA halt stagniert und nicht so richtig weiterkommt, wie gesagt, diese ehemals großen Ideale, die sind so ein bisschen in Schatten gerückt, weil man einfach erstmal Herr der Lage werden muss und dadurch stagniert das extrem. Und die Legion kann sich auch, wie Phil eben schon erwähnt hat, einfach viel besser neu ordnen. Die haben eher so eine Guerilla-Warfare, die sie da führen. Also finde ich auch total spannend, wie das gemacht wurde. Da reden wir nächste Folge ein bisschen drüber. Aber das Ganze mit diesem Vulpus und so, also dieses Ganze, man hat da so Spione und Agenten, die mit so kleinen, schlagfertigen Elitetruppen Karawanen überfallen und hier und da Schaden anrichten, finde ich schon mega geil, ne? Also da wurde sich echt ein Kopf gemacht und ich finde toll, wie das alles so dann im Spiel auch rüberkommt, ne? Weil umso mehr man auch über den ganzen Lore weiß und man wirklich nicht nur Dialoge durchklickt, sondern auch wirklich viel fragt und viel erfährt, umso mehr machen Sachen auch Sinn, ne? Dann ist das nicht einfach nur ein random Encounter, dass da NCA Patrouillen von Legion überfallen werden. Man checkt dann halt auch, okay, warum machen die das eigentlich? Und das macht total viel Sinn, ne?
Ist auch ein sehr interessantes Detail ist, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, könnte man auf die Idee kommen oder sich die Frage stellen, ob ein Problem in der Versorgungslage auch ist, dass nicht kleine Teile der Transportkapazität, die die NCA hat, dazu benutzt werden, um reiche Leute aus der NCA nach New Vegas zu bringen, um von Haus die Kassen zu füllen.
Ja. Schwierig, schwierig. Und ja, das sind halt auch so Dinge, wo der Präsident Kimball überhaupt nicht gut wegkommt und eher als inkompetent gehandelt wird. Und auch so dieser, im Spiel hast du ja irgendwann Richtung Endgame diesen Besuch von Präsident Kimball, der da so motivierende Worte verliert. Aber das wirkt halt auch einfach wie so eine politische Show, ne?
Ja, das ist halt total aufgesetzt.
Ja, genau. Und das ist halt, finde ich total gut, wie sie das so rüberbringen, ne? Und im Prinzip schwelgen alle noch in Tandy-Nostalgie, wenn man es genau nimmt. Die trauern eher den alten Tagen der NCA hinterher. Und wenn man so die verschiedenen Außenposten der NCA so abklappert und sich da so unterhält, merkt man auch, dass so krasse Interessenskonflikte innerhalb der NCA stattfinden und die derbe gespalten sind. Auch politisch so, ne? Also das finde ich schon super, wenn du dann da, der eine erzählt dir die eine Geschichte, dann bist du am nächsten Ranger-Außenposten und die erzählen dir das schon wieder ganz, ganz anders und das funktioniert halt nicht, ne? Am besten alle ziehen an einem Strang, ne?
Ja, aber wie schon gesagt, da ist ja das Problem Kommunikation und wie schon gesagt, und es ist ja auch, sie versuchen ja es demokratisch aufzubauen und in der Demokratie hat ja jeder seine eigene Meinung. Und das kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren.
Auf jeden Fall, ja. Aber im Großen und Ganzen ist die Bevölkerung halt extrem kriegsmüde. Sie klagen alle über zu hohe Steuern. Und die NCA kann dem gar nicht so Herr werden, weil die sich im Prinzip militärisch schon wieder auf den zweiten Kampf um den Hoover-Damm vorbereiten. Weil allen ist klar, das knallt hier irgendwann. Aber man weiß nicht so genau wann. Aber das passiert ganz sicher bald. Und in dieser Pattsituation und in dieser angespannten Lage können die einfach diese Bedürfnisse der Bevölkerung. Es ist im Prinzip Kriegsrecht ausgerufen und so wird da auch gehandelt, ne? Und da fließen halt die Gelder und die Ressourcen hin. Das finde ich extrem abgefahren. Und im Spiel kommen wir halt genau in diese Situation und mit Mr. House ist der Spielercharakter, also der Courier Six, sind im Prinzip die Wildcards, die dieses Gleichgewicht im Prinzip kippen können. Und das ist ja auch dann so der normale Outcome, also immer darauf bezogen, für welches Ende man sich jetzt entscheidet, ne?
Wie man jetzt hilft, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und du bist halt das Zünglein an der Waage im Prinzip.
Ja.
Genau.
Wo es hinkippt.
Und wie schon gesagt, wir wollen den Weg des Couriers im Prinzip so ein bisschen nachvollziehbar abarbeiten hier in dieser Staffel. Und kommen wir also zu dem Ort, wo man im Prinzip das erste Mal auf wirklich viel NCA trifft. Man hat sie in Prim schon kennengelernt, aber dann macht man sich auf den Weg zur Mojave Outpost. Und das Erste, was man schon von Weitem sieht, von Prim kann man das schon sehen, ist so eine 30 Meter hohe Statue von einem Desert Ranger und einem NCA-Soldaten, welche sich verbrüdernd gegenseitig die Hände reichen. Und mit diesem Denkmal wird der Ranger Unification Treaty geehrt. Und da geht's im Prinzip darum, die Desert Ranger sind so eine Ehrenkodex-basierte Eliteeinheit, von denen kommt halt auch diese Rüstung, die wir vorher schon besprochen haben, mit diesem Riot Gear Brustpanzer, dem Trenchcoat, der Gasmaske und dem Helm. Das ist ja so der ikonische Look für New Vegas, auch auf der Spieleverpackung vorne drauf und so. Und das ist ja auch so, stellt man sich ja den Courier immer vor, wenn er irgendwie erwähnt wird.
Genau.
Ist ja schon eine stylische Rüstung so. Auf jeden Fall, das ist im Prinzip der Look dieser Desert Ranger. Und die gab es auch schon lange vor der NCA, aber dazu werden Phil und ich in Folge 55 ein bisschen mehr erzählen. Weil da kann man eine tolle Retro-Brücke schlagen, aber lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, long story short, die Desert Ranger haben sich im Prinzip zum Schutzpatron der Schwachen und Rechtschaffenen im Wasteland auserkoren. Und haben sich dann bei zunehmender Spannung in der Mojave der NCA angeschlossen. Und dafür steht halt dieses Denkmal, dass die in dem ganzen Konstrukt der NCR quasi absorbiert wurden. So, und da dann geordnet mitkämpfen, und das hat beiden an vielen Stellen was gebracht, aber dazu, wie gesagt, mehr in Episode 55. Jetzt aber zum Mojave Outpost.
Ja, Anmerkung machen.
Ja, mach eine Anmerkung.
Phil? Also, ganz, also die, im Grunde die Desert Rangers sind quasi in die NCR Rangers eingegliedert worden, weil die NCR Rangers gibt es ja auch, die, denen begegnen wir in Fallout 2. Und die haben im Grunde eine sehr ähnliche Herkunft wie die Desert Rangers, sind dann aber irgendwann in die Armee der NCR eingegliedert worden, was dann auch so ein bisschen das, der Anfang vom Ende war. Das nur kurz zur Komplettierung. Also die sind nicht einfach quasi in die Armee eingegliedert worden, sondern diese Desert Rangers, die aus im Grunde Nevada ursprünglich waren oder
aus Texas, glaube ich, ne? Das sind im Prinzip die geistigen Nachfolger der Texas Rangers.
Ja, die sind so ein bisschen an die Texas Rangers angelehnt, aber also sie sind ja, also kommen aus Nevada und oder vielleicht auch aus Utah, weil also in einem DLC, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, in New Vegas begegnet man ja auch quasi den, ich sag mal, den Hinterlassenschaften und der Geschichte eines dieser Desert Rangers.
Voll, aber wie gesagt, dazu werden wir sehr ausführlich in Folge 55 sprechen.
Aber genau, also so das geistige Vorbild sind die Texas Rangers, aber die Desert Rangers selbst sind meiner Meinung nach nicht aus Texas, sondern man weiß es nicht, ob sie aus Nevada sind, ob sie aus Utah sind. Aber ich hätte jetzt Nevada vermutet.
Naja.
Ja, gut, in Fallout ist es ja eben mit den Staaten so ein bisschen anders. Da ist es ja schwer, oder, dann zuzuordnen.
Also das was man als Nevada, oder das, was wir als Nevada kennen, sagen wir es mal
genau.
So.
Ja, genau. Aber gut, kommen wir zurück zum Mojave Outpost. Das ist halt so, im Prinzip, wir haben ja schon in Prim drüber gesprochen, die Questline in Prim führt einen, wenn man sich für 2 von 3 Wegen entscheidet, den Sheriff zu ersetzen, führt einen die Questline zum Mojave Outpost, weil da ja der Major Knight ja sitzt, mit dem man dann sprechen muss, um halt das mit dem Sheriff zu lösen, egal welchen Weg man nimmt, es sei denn, man programmiert Prim Slim um, aber das ist, darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Aber genau, das ist dann im Prinzip der nächste Stopp auf der Reise nach New Vegas. Wenn man jetzt nicht so verrückt ist und versucht, über Quarry Junction zu gehen. Aber dazu kommen wir auch noch mal später. Genau, und was ist der Mojave Outpost? Ja, im Prinzip ein Ranger Outpost. Oder wie New California Republic Ranger Outpost Mojave, wenn man es ganz genau sagen möchte. Und ist halt ein Außenposten von der NCA. Und wenn es mich nicht auch jetzt auch der Anschluss nach New Kalifornien, richtig?
Das ist so die Schnittstelle, ja.
Genau. Wie schon gesagt, so Geografie ist nicht so meine Stärke und mich verwirrt halt auch jedes Mal, weil halt so ein bisschen die haben ja die Staaten ein bisschen umgeworfen in Fallout. Da gibt's ja dann nur noch die Commonwealth, das sind ja ein bisschen weniger. Genau. Und Krieg hat ja eh alles nochmal komplett umgeworfen. Genau, und in dieser Schnittstelle wird halt auch viel gekämpft. Es ist auch ein wichtiger Handels- und Karawanenroute. Also von der Interstate 15 geht da lang. Also die sind halt direkt an der Straße. Und halt wichtige Route zwischen New Vegas und es hat früher Las Vegas und Los Angeles verbunden. Heute wird's New Vegas und Shady Sands verbinden im Prinzip.
Ja, den Boneyard quasi, ne?
Den Boneyard, ja.
Das ist ja immer noch, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn sie da mal wirklich Klarheit schaffen, weil in Fallout 1 ist ja der Boneyard quasi Los Angeles, aber das kann ich nicht so stehen lassen. Nicht ganz Los Angeles ist der Boneyard, also das
ist... Ja, es ist die Innenstadt im Prinzip mit den ganzen Hochhäusern, ne?
Ja, aber also Los Angeles ist ja schon gewaltig, ne? Also,
ja. Also ich glaube, das können wir uns gar nicht so vorstellen, wie
ja,
groß
das
ist.
Ja, ich war schon da und das ist wirklich irre. Also das ist wirklich, wirklich abgefahren. Und da ist ja auch die Lokalität von Shady Sands, das beißt sich ja auch immer hier und da. wenn man sich dann die Prime-Serie anguckt. Aber gut, ja, Los Angeles ist verbindet im Prinzip New Vegas und den Boneyard, ne?
Ja. Wenn dann dazwischen halt jetzt nicht Quarry Junction liegen würde und die Powdergangers, die halt diese Route ein bisschen als Handelsroute schwierig machen würden. Das ist halt, ja, nicht so vom Vorteil, wenn da ein paar Todeskrallen und Powdergangers ständig die Karawanen angreifen. Aber gut, dazu kommen wir auch wahrscheinlich auch noch mal im Detail, wenn wir über Quarry Junction reden.
Ja, die NCA hat auch einfach in New Vegas die Scheiße gepachtet, ne?
Also ja, voll,
wenn
ne?
Wenn man so denkt, es kann nicht mehr schlimmer kommen, brechen so asozial aus dem Gefängnis aus.
Ja, oder halt Deathclaws. Ist alles nicht cool.
Nee. Das stimmt.
Aber gut, die Powdergangers haben sie sich ja selber rangezüchtet im Prinzip.
Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Aber ja, erst haben sie die Straßen und Handelswege instand gehalten als Strafarbeit und jetzt zerstören sie die.
Ja.
Und lassen Deathclaws frei, aber ja.
Ja, aber dazu später wahrscheinlich mehr, denke ich mal, dass wir da nochmal genauer zu sprechen kommen.
Ja, Quarry Junction machen wir bestimmt nochmal, obwohl das ja auch nicht so komplex ist, ne? Das muss man ja auch ganz ehrlich muss ich sagen.
Ja, aber trotzdem spannend.
Vielleicht machen wir eine Deathclaw-Folge.
Eine Deathclaw-Folge.
Es hat auf jeden Fall auch Retro-Potenzial.
Auf jeden Fall. Also Deathclaw kann man als, vielleicht nächste Staffel in der Retro-Folge mal eine Deathclaw-Folge, wo wir Quarry Junction kurz besprechen und dann mal auf die Geschichte der Deathclaws eingehen und wie die sich so verändert haben. Weil die waren ja mal plüschig.
Ja, und vor allem das...
Haben wir das nicht sogar gemacht? Haben wir jetzt schon wieder Podcast-Amüsie? Haben wir nicht über Deathclaw schon geredet?
Haben wir schon, aber noch nicht so richtig, richtig tief gehen.
Okay, also nochmal auf mit einem anderen Winkel. Finde ich gut. Aber genau, das ist so der Ausposten. Hat natürlich auch jede Menge Questlines, die halt immer wieder an dem Außenposten hinführen und wegführen. Wie schon gesagt, Prim führt ja einmal hin, ganz wichtig, zu Major Knight. Dann haben wir noch, wir können da Cass zum ersten Mal treffen. Finde ich auch sehr nice. Also wenn man, wie ich, Eddie verpasst hat, hat man da die nächste Chance, sich einen Companion zu krallen. Weil das ist schon, also ich finde, New Vegas geht auch ganz gut ohne Companions, aber mit Companions ist natürlich noch mal...
Das ist schon mega praktisch, ne? Und ich finde generell die Charakter in dem Mojave Outpost, hier Ghost da oben auf dem Dach, finde ich mega cool.
Ja, voll.
Ja.
Ich finde generell, das ist eine Lokalität, die echt viel Potenzial hat und ich würde da gerne noch mehr machen können, so, ne?
Ja, aber ich finde, man kann schon recht viel machen und viel, wie gesagt, viele Questlines führen ja nicht daran vorbei, also du musst halt immer mal wieder dahin.
Ja, das stimmt.
Ich, damit wird ja auch Nipton angesprochen, ne? Also wenn man damit in Gesprächen kommt, dann wird ja gesagt, ist es nicht Ghost sogar oben, der sagt zu dir, sagt, ja, guck mal nach Nipton, da geht irgendwie gerade der Punk ab.
Ja, genau. Also das ist ja im Prinzip die perfekte Überleitung zur nächsten Folge, denn genau. So, wenn wir diese ganze Sheriff-Nummer da gelöst haben, dann ist es so, dass man halt guckt, wie kann man hier noch helfen und dann sagt einem Ghost, ja, am Horizont steigt Rauch auf. Wir müssen unbedingt mal gucken, was da an Nippen los ist. Wir haben keine Kapazitäten. Würdest du dir das mal anschauen?
Das ist auch schon, es ist schon geil. Du bist im Prinzip frei, wie du New Vegas spielen kannst. Aber du hast trotzdem eine klare Linie, wo dich das Spiel hinführt. Du kannst ihr folgen, aber du kannst halt auch ganz was anderes machen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass du halt diesen Faden hast, der durchgeht. Du bist gerade mit einer Sache fertig und dann sagt der Nächste, ach übrigens, hast du da drüben mal hingeguckt? Und dann gehst du dahin. Und wenn du da abgehandelt hast, kommt der Nächste und sagt so, ah ja, hast du da mal hingeguckt? Und dann gehst du dahin.
Ist ja der NCA-Weg auch erstmal der Vanilla-Weg im Prinzip, ne? Weil das
Im
sind
Prinzip
die ersten...
Der, wo du draufgestoßen wirst.
Reasonable Personen, die du so triffst und klar hilfst du denen dann erstmal, ne? Also das ist ja auch das, wo du so in die Richtung geschubst wirst.
Ja, also es ergibt auch schon Sinn, diesen Weg zu gehen und halt auch, das Spiel sagt dir halt auch, ja, zeigt dir zwar, die NCA ist nicht perfekt, aber sie sind halt, sie versuchen zumindest was Gutes zu tun. Also der Gedanke dahinter ist ja schon gut, aber halt die Ausführung merkt man dann, wo es dann an vielen Stellen hakt. Und du musst
Total.
denen ja dann helfen, auch in vielen Stellen, weil die halt nicht mit ihrer Situation klarkommen, wo sie gerade
Ja.
drin stecken. Aber das finde ich ganz schön gemacht. Also Gewegers hat halt den. Ich fand, drei hatte auch eigentlich einen ganz guten Faden.
Auf jeden Fall.
Aber ich fand, Vegas fühlt sich so ein bisschen besser durchs Spiel. Obwohl es sich freier anfühlt, hast du aber trotzdem diesen Faden drinne.
Ja, den du halt beim ersten Durchgang ja auch in der Regel nutzt. Und dann finde ich, bei jedem neuen Durchgang des Spiels hast du ja immer wieder, wenn du das schon kennst, kannst du das Feld ja ganz anders aufrollen, so, ne?
Also das erinnert mich gerade, das muss kurzer Schwenker. Ich weiß nicht, ob ihr die Staniel-Parabel kennt.
Nee.
Daraus schließe ich nicht. Das ist ein Spiel, das ist ganz witzig. Da hast du einen Erzähler und du bist im Prinzip einer, der auf bist eigentlich nur so ein Büromensch. Also Stanley halt. Und du hast halt diesen Erzähler, der sagt dir, du machst jetzt das und das und du kannst dem Erzähler folgen. Was natürlich erstmal der logischste Weg ist, um zu gucken, wo dich der Erzähler hinführt. Aber das Witzige ist, sobald du dem, wenn der Erzähler sagt, also das sind jetzt zwei Türen und der Erzähler sagt, Stanley geht jetzt durch die rechte Tür. Du gehst aber durch die linke Tür. Dann sagt wird der Erzähler so, ja, jetzt ist er durch die linke Tür gegangen, aber jetzt macht er das und das und du machst wieder was anderes. Es ist so witzig. Und genauso ist New Vegas. Und du hast diesen Faden, diesen Erzähler, der dich durchführt. Und den gehst du auch wahrscheinlich, also am Anfang gehst du auch den Weg, einfach weil du sonst viel zu überfordert bist. Ich finde, so Open-World-Spiele können auch schnell überfordern. Deswegen so ein erster erzählicher Weg immer gut ist. Und beim zweiten Durchlauf kannst du sagen, okay, ich weiche jetzt von diesem Weg komplett ab. Kannst du klar auch ganz am Anfang machen, aber ich finde halt, dem Faden zu folgen, erstmal immer das Logischste. Erstmal der Story folgen.
Auf jeden Fall, ja. Aber zurück zum Mojave Outpost. Wir haben ja über die
Genau.
ganzen Komplikationen gesprochen, die die NCR da so hat. Und dadurch, dass der Interstate 15 hin ist, sind halt die ganzen Karawanenfraktionen sind halt genötigt, den Highway 95 zu nutzen, um nach New Vegas zu kommen. Und dadurch haben halt die ganzen Siedlungen, die an diesem Highway platziert sind, wie zum Beispiel Novak, ikonisch mit diesem riesigen Dinosaurier, besprechen wir auch noch, verzeichnen halt viel stärkeren Reiseverkehr, ne? Also
Ja.
es wird halt einfach komplett umgeleitet.
Aber es ist auch ein Riesenumweg. Also wenn du dir das anguckst, also du läufst ja auch diesen Umweg, weil du halt ja selber auch nicht direkt nach New Vegas kommst, auch weil du eigentlich fast um die Ecke aufwachst in Good Springs, aber du kommst
Ja.
halt an Crazy Junction nicht vorbei.
Nö, ist auf jeden Fall fordernd.
Es ist fordernd und ich finde, als wenn du anfängst, hast du definitiv nicht die Kapazität, das zu
Nein.
schaffen.
Da haut dich ja aus so
Später
einer De
auf jeden
Deathclaw, haut
Fall.
dich ja einmal und du bist tot.
Also man muss ja auch dazu sagen, die Deathclaws sind ja dann auch eigentlich nur die Kirsche. Das ist ja, also wenn ich nicht die Cazadores vorher auf dem Berg schon hingerichtet
Ja.
haben, ja.
Wollte gerade
Ja.
sagen, die finde ich eigentlich viel, viel schlimmer, weil die viel schneller sind.
Ja.
Die sind
Ja, also
zwar auch
da ist viel,
schneller
was sie
tot,
tötet. Auch
aber.
übelst giftig.
Ja,
Und
genau.
nicht zu
Das
vergessen dann auch die
ist.
ganzen Skorpione. Und zwar nicht die schwachen, sondern die stärkeren Skorpione.
Die Großen.
Die großen. Also
Ja.
der Weg ist halt wirklich schwer. Und es ist auch wieder schön gemacht, weil das Spiel sagt dir, du kannst da lang gehen, wenn du gut bist.
Ja,
Aber
aber eigentlich kannst du es auch nicht.
ich habe
eigentlich
das
kannst du
ja
es auch nicht.
in meinem allerersten Playthrough habe ich das in meiner Naivität natürlich gemacht und bin natürlich elendig zugrunde gegangen
Man versucht es immer
mit
wieder, aber ja.
Cazador-Vergiftung.
Ja.
Ach
Ja,
ja.
das ist hardcore, hardcore.
Oh
Ja.
ja.
Im Prinzip haben wir es dann auch durch mit der NCR, der Zustand der NCR in New Vegas und was geht eigentlich am Mojave Outpost?
Ja, also.
Hast du doch ein paar Sachen, Phil?
Ja, also genau. Also der Mojave Outpost ist vor allem deswegen auch wichtig, weil das halt im Grunde auch so ein Nadelöhr halt ist für die ganzen Nachschubs- und Handelsrouten zwischen im Grunde so den Kernlanden der NCA, also Shady Sands, The Hub und Boneyard, also ehemals oder Teile des ehemaligen Los Angeles und eben Las Vegas und der Mojave. Und da sie eben im Moment ja das Problem haben, sind ja nicht nur die Deathclaws in Quarry Junctions, die Powdergänger laufen da überall rum, Die Fiends sind da um McCarran unterwegs. Dann, wenn man diesen Weg dahin lang geht, da sind ja die Vipers. Also jede Straße, die man irgendwie lang gehen will, wird von irgendwelchen Monstern oder irgendeinem Gesocks belagert.
Oh ja.
Und dann ist quasi das, ja, also deswegen hat die NCA mal so ein bisschen die Bremse quasi reingemacht und deswegen stauen sich im Moment sehr viele Karawanen im Grunde bei diesem Mojave Outpost.
Stimmt, das kommt ja auch noch dazu, dass sie die Leute nicht durchlassen.
Genau, dadurch ist quasi so ein bisschen so ein Rückstau entstanden, was natürlich auch die Nachschubssituation der NCA-Armee in der Mojave jetzt nicht unbedingt verbessert und natürlich auch die Stimmung, also weder von den Soldaten im Mojave-Outpost noch von den ganzen Caravan-Drivern, die da irgendwie aufgehalten sind. Wie gesagt, unter anderem auch Kelly hat sie ja schon erwähnt, die also eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, Rose of Sharon Cassidy, Cass, die ja auch die Tochter eines Charakters ist, dem wir in Fallout 2 begegnen und die wunderbare Eigenschaft hat, dass sie einfach so aus dem Stegreif Mondschein kreieren kann, wenn sie die richtigen Zutaten hat. Ne? Also ja. Männers, wenn ihr mal eine Frau trefft, die einfach so Mondschein machen kann,
sehr
ohne
praktisch.
Distille,
ja, gute cooler Ring Charakter. Ich mag auch diese ganze Story mit dem Karawanengeschäft und finde ich richtig, richtig gut. Ich habe sie jetzt gerade auch als Companion. Sie und Ellie
ja,
sind in
ja.
meinem Legion Playthrough.
Also sie ist auch ich meine, also ich bin ja wirklich der Meinung, es gibt keine schlechten Companions bei New Vegas, aber also Cass
oh,
ist
ja.
auf jeden Fall eine meiner Liebsten.
Ich muss
ja.
auch noch mal einen New Vegas-Durchlauf machen und wirklich mal die ganzen Companion-Quests abarbeiten. Ich glaube, ich habe bis auf ein paar vereinzelte, habe ich halt die Companion-Quests komplett liegen lassen. Shame on me, wirklich.
Ja, also sie machen wirklich Sinn. Also es sind halt auch, und es sind halt wirklich so, also auch Raoul zum Beispiel finde ich absolut großartig.
Den habe ich auch. Eddie und Raoul habe ich, das sind die zwei, die ich auf jeden Fall liegen gelassen habe.
Ja, also lohnt sich auch, ja. Vor allem Raoul ist ja, der wird ja im Original auch von Danny Trejo gesprochen.
Ja, das soll richtig gut
was
sein.
Was nochmal absolut legendär ist, natürlich.
Mega stark.
Ja.
Zu Synchronsprechern könnte man fast auch eine ganz eigene Folge machen, weil es sind so viele krasse, namhafte Leute, die einfach bei Fallout.
Ja, allein ja. schon Krieg. Krieg bleibt immer gleich oder War.
Ja.
War
Ron,
never
ja.
changes.
Ron Perlman.
Ron
für 40
Perlman,
Dollar
ja.
und
ein
Sandwich.
Dollar
ja.
ein Sandwich.
Ja. ja. Ja, ja. Und dann haben sie ihn angerufen, so, erinnerst du dich an Fallout? Er so, nein. So, ja, das
oh.
ist total durch die Decke gegangen. Sie machen den zweiten Teil. Brauchen dich wieder als Einsprecher.
Zu geil. Und er so, so eine Scheiße wird gekauft. Richtig gut. Ja, fantastisch. Dann habe ich jetzt noch ein Vermerk in unserem Skript, wo steht, wenn wir noch Zeit haben. Und die haben wir, denn wir sind erst 45 Minuten drin. Hier aber erstmal eine riesen Spoilerwarnung. Wenn ihr die Fallout-Serie auf Prime noch nicht gesehen habt, dann tut das auf jeden Fall.
Ja, die ist sehr
und
schön.
Wir werden da gleich relativ viel spoilern aus der Serie. Also wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet jetzt aus. Und wir sehen uns in Folge 54, wenn wir über die Legion und über Nippen reden. Aber für alle anderen geht's jetzt weiter, denn es gibt ein paar Kanon-Konflikte mit der NCA in New Vegas. Denn, wer sich erinnert, in der ersten Staffel der Fallout-Serie findet Lucy in Vault 4 einen Klassenraum, auf dessen Tafel der Fall of Shady Sands steht und der ist datiert auf das Jahr 2277. Und wir wissen ja auch inzwischen, dass Shady Sands von Lucys Vater mit einer Atombombe gesprengt wurde.
Also muss natürlich dazu sagen, auf der Tafel ist natürlich neben dem Fall, wo steht der Fall, ist natürlich auch eine Atombombe abgebildet,
ja, genau,
also der
ja.
Pilz.
So ist es, so ist es. Und Fallout New Vegas spielt 2281 und hier wird ja die Sprengung der NCA-Hauptstadt nicht mit einer Silbe erwähnt. So, und Shady Sands ist ja auch ganz logisch Bestandteil der NCA und völlig selbstverständlich wird das da auch so erzählt, was ja schon dann recht merkwürdig ist. Ne? Man hat direkt mit der NCA zu tun und niemand erwähnt, dass die Hauptstadt gesprengt
ja,
wurde vor 4 Jahren.
Noch schlimmer, weil Shady Sands wird im Spiel ja explizit erwähnt. Also gerade die Companion Quest mit Cassidy, glaube ich, da wird das sogar irgendwie gesagt, dass sie dann man Beweise, die man sammeln kann, nach Shady Sands direkt schickt.
Genau, ja.
Stimmt.
Was aber der Fall ist, auf 2277 ist The First Battle for Hoover Dam datiert. Und mit diesem Fall von Shady Sands, das ist so die größte Fantheorie, die da kursiert, wird wahrscheinlich gemeint, 77 ging es los, dass die NCA nicht mehr so leuchtend und aufstrebend war, sondern so langsam auch Rückschläge hinnehmen musste. Und dann begann halt der Fall von Shady Sands. Und das macht ja auch Sinn, das dann in so einem Klassenraum den Leuten beizubringen und zu sagen, ja hier, damals ging der Verfall los und der gipfelte dann in der Zerstörung von Shady Sands. Und wir sind uns ja auch immer noch nicht so wirklich sicher, wie jetzt der Zustand der NCA in der Prime-Serie ist, ne?
Ja, also man sieht doch Shady Sands, man sieht auch den Krater.
Ja, ich meine die NCA im Allgemeinen.
Ach, die NCA, ja gut, das weiß
das
man nicht
ja
so.
Nicht so ganz klar, die sind ja schon noch vorhanden, aber denen geht's ja nicht gut, also.
Nee, gar nicht, also man sieht ja diese paar Hansels, die, wo der Ghoulia ja hinläuft, um Lucy zu heilen.
Ja.
Diese drei.
Ja, und am Ende marschieren sie dann ja schon auf in New Vegas, ne? Das muss man ja schon so sagen, aber.
Es sind immer noch nicht viele, aber ja.
Ja, obwohl das schon, also ich meine, also wenn man ja überlegt, dass die da zu dritt oder zu viert in den Bergen gehockt haben, ja. Ist das ja schon irgendwie, also die haben bestimmt die Trillerpfeife von Kate Winslet aus Titanic gehabt.
Und der Ghoul ist ja auch in dieses eine Gebäude rein. Was ja auch sehr viel, wo ja sehr viel NCA war, wo ja dann gar nichts mehr war. Ich weiß gerade gar nicht, war es Camp Golf?
Ja, das war Camp Golf, genau. Wo Camp der Golf, Victor ja. dann, war das Victor, ja. der dann auch? Ja, ja.
Ja,
genau.
Das hat Victor sich genau. versteckt quasi.
Ehemalige, im Spieljahr ist das ja das Hauptquartier der NCA Rangers.
Genau, ja. Und da war ja keiner mehr.
Nee, genau. Also im Prinzip. Führt die NCA ein Dasein, wie es die Legion auch tut, ne? Also beide sind irgendwie ganz schön im Arsch, kann
ja,
man so sagen.
Ja.
Aber das ist in der Serie der Fall und ja, wie gesagt, die größte Fantheorie zu diesem Fall von Shady Sands bezieht sich halt auf den ersten Kampf um den Hoover Dam, was ja auch irgendwie total Sinn macht.
Es würde halt, also mich hat's halt so gewundert, dass halt die haben alles so super toll recherchiert und so viele wunderschöne Details gemacht, wie zum Beispiel das mit dem Wasserchip, der ja erst so eine Side-Note war und in der zweiten Staffel halt komplett ausgebaut wurde. Wo auch dachte, da kommt nichts mehr, ist einfach nur eine schöne Side-Note. Also sie haben so viel Liebe an Details in der Serie gehabt und dann so ein wichtiges Detail zu verkacken, wäre ja richtig doof gewesen. Also das hätte ich denen einfach nicht zugetraut. Und das würde so wirklich Sinn ergeben. Und vielleicht gehen sie nochmal drauf ein.
Auf jeden Fall interessant. Also es ist ja auch, wenn man sich ja den Charakter aus der Serie Maximus anguckt, der ist ja, ich glaube, im Skript von der Folge The End, das ist komplett, kann man das auf dem Nukapedia lesen, auf Seite 29 wird sein Alter erwähnt. Da steht, dass er 19 ist. Und da ja die Serie 2096 spielt, hieße das ja, er wäre 2077 geboren. Das heißt, da wäre er 0 Jahre alt gewesen. Aber da er ja aktiv in diesem Rückblick vorkommt, also er muss ja älter gewesen sein als 0 Jahre.
Ja, er war ja so, also, keine Ahnung, 8.
Ja,
ja.
Todd bzw. God Howard hat sich da auch so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Ich kann das Zitat mal vorlesen. And we talked through it and it was, this would be a pretty impactful story moment that a lot of things anchor on. Howard says. But for anyone confused about how the city could be blown up by the time the show takes place, Howard explains all the details of the timeline should line up. We are careful about the timeline, he says. There might be a little bit of confusion in some places, but everything that happened in the previous games, including New Vegas, happened. We are very careful about that. All I can say is we are threading it tighter there, but the bombs fall just after the events of New Vegas.
Ja.
Also, ja, ich glaube, die haben da schon Scheiße gebaut.
Ich glaube, die Explosion ist einfach nur ein Glitch.
Aber gut, man kann ja auch Sachen nach... Es ist ja immer doof, Sachen nachträglich zu reparieren, aber ich finde es auch immer schön, wenn man dann halt irgendwelche Fehler macht und einfach sagt, okay, das gehört jetzt dazu und wir erklären das jetzt damit.
Ja, ich finde auch eigentlich... Ich finde es auch eigentlich ganz witzig, wenn sie Sachen so ein bisschen im Schatten lassen. Aber wenn er sagt, die sind direkt nach den Events aus New Vegas, ist diese Bombe gefallen. New Vegas spielt 2281. Mhm. Sagen wir mal, die Bombe ist 2282 gefallen oder so. Dann war Maximus da, ja, fünf. So, ne?
Das würde auch hinkommen. Also ich bin super schlecht in Kinderälterschätzen.
Ja, also ich meine, unser Experte für Kinderalter ist eindeutig du, Andy.
Ja, und ja. Der Maximus als Kind, der da aus dem Kühlschrank klettert, der ist definitiv älter als 5.
Ja.
Ja.
Vielleicht ist die Bombe auch nochmal ein bisschen später gefallen.
Ja, wir wollen uns da auch nicht so drauf aufhängen. Sowas finde ich auch affig. Aber ich finde es schön, dass sie zumindest im Nachgang dann versuchen, das irgendwie so ein bisschen zu kitten. Und ich finde das eigentlich auch ganz, ganz charmant. Und dass dann zufälligerweise First Battle of Hoover Dam 77 war und dass die Fans dann daraus machen, ja, dann begann der Verfall. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Das ist schon, das gefällt mir besser, als wenn die Fans dann sagen, ja, Todd Howard mochte New Vegas nie und er versucht, das jetzt aus der Timeline zu streichen. Ja, habe ich alles gelesen.
Auch komplett.
Ja, aber es gibt halt auch, Fans können halt auch sehr emotional werden. Dann sagen sie auch manchmal Sachen, die nicht so ganz zu Ende durchdacht sind, aber
auf jeden Fall.
Ich meine,
ich sag nur das Internet. Und ich sag nur Leute, die über Hautfarben reden und dann über Melatonin reden und du sitzt da nur so, ich glaube, ich krieg gerade einen Schlaganfall.
Wie ich dann immer sage, genug Internet für heute.
Ja.
Ist so. Ja, wir haben den Mojave Outpost und ein bisschen viel über die NCR gesprochen. Fand ich sehr, sehr schön. Danke, Phil, dass du da warst und hier ausgeholfen hast.
Immer gerne.
Ja, voll.
Es war mir eine Ehre.
Und schön, wir sehen uns ja heute Abend und hören uns heute Abend schon wieder, wenn ich dann Fallout 2 weiter streame. Und du bist diesmal mein Talkpartner währenddessen.
Ja, und wir spielen Fallout 2 wie zwei 15-Jährige in den 90ern.
Ja, wie schon gesagt, Phil ist jetzt so unser viertes Mitglied, glaube ich, geworden. So
sehr,
langsam.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Freuen
Der
wir
Podcast
uns.
Wächst.
Ja.
Ja,
aber auch
Teilzeitkraft.
Phil, wir müssen Mittelhessen Mitteldeutschland hochhalten.
Ja. Sieht Phil überhaupt Mitteldeutschland? Ist Mitteldeutschland nicht in Thüringen?
Ja, Hessen, Thüringen ist doch.
Ja. Das Problem ist ja, Deutschland war ja mal ursprünglich sehr viel weiter nach Osten ausgebreitet. Dann sind Dinge passiert. Deswegen ist ja,
Hessen,
weil der MDR
Thüringen,
der Mittel...
Hauptsache Italien. Ja. Das Wort der Woche, Hessen, Thüringen, Hauptsache Italien.
Hessen ist ja so ein bisschen das Österreich von Thüringen. Nee, wirklich. Weil, also Hessen ist ja nur aufgrund eines Erbstreits im Grunde von Thüringen dann abgespalten worden oder so ähnlich.
Deutsche Geschichte ist halt einfach wild.
Wusstet ihr, dass hessische Truppen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft haben?
Ja.
Und tatsächlich.
Seit Johnny Depp und Sleepy Hollow.
Ja. Und wo wir auch wieder bei den Rangern wären, weil diese Jägerregimenter kommen auch aus Hessen.
Ja.
Hessen ist ein tolles Land, Leute, sag ich euch. Kommt mal vorbei. Trinkt ein bisschen Äppelwein. Es
gibt bei Maga Botato eine Folge über hessische Streitkräfte im Unabhängigkeitskrieg der USA.
Okay.
Sehr, sehr spannend. Da habe ich echt viel gelernt.
Da werde ich, glaube ich, mal reinhören.
Ja, kleine Empfehlung an dieser Stelle. Vielleicht packe ich es in die Shownotes, wenn ich noch dran denke. Aber ja.
So, eine Sache muss ich noch loswerden. Phil, erinnere mich dran, wenn wir zu unseren Freunden in den Norden, in den hohen Norden fahren, wir bringen Apfelwein mit.
Ich habe mir das fest in meinen Terminkalender als Erinnerung eingespeichert.
Sehr schön.
Dass wir im Oktober dann uns ordentlich. Es ist natürlich leider eigentlich nicht die perfekte Jahreszeit für Apfelwein. Das ist eigentlich immer
ein bisschen
so
spät, aber passt schon.
Ja. Es ist halt im Sommer schön, weil der knallt halt nicht so wie Bier, ne? Da kann man sich, da kann man ordentlich mehr, die haben sich schon was dabei gedacht, die Jungs damals. Weil das ist ja so, also gerade jetzt so die Gegend Südhessen, die ist ja sehr warm, weil die liegt ja in so einem Tal drin. Da haben ja die Römer schon ihren Wein angebaut, deswegen damals.
Stimmt. Wir haben auch Wein.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Ja.
Na gut. Andi, was war nochmal das Wort der Woche?
Hessen, Thüringen, Hauptsache Italien. Als ein Wort geschrieben wird.
Natürlich.
Sehr, sehr schön. Gut, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und wir sehen uns heute Abend auf Twitch.
Haut
Ciao.
rein.
Auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dann.
Ich mich auch. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.